Minuten begrenzen. Da hat jemand gesagt, das schaffst du sowieso nicht, wollen wir mal wetten. Aber ich habe mich nicht darauf eingelassen, aber ich versuche heute, mich kürzer zu fassen, weil draußen ja noch der Brand wartet. Und wenn man da so durchgeht durch den Garten, dann duftet das schon nach... Naja, das erzähle ich jetzt nicht, sonst hört ihr alle nicht mehr zu. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Unser Predigtext für heute ist nun ausgerechnet auch noch so ein langes Ding. Und ich habe nur ein ganz paar Verse rausgenommen, zu denen ich euch gerne etwas erzählen und sagen und weitergeben will. Es geht um eine Kollektensammlung. Jetzt für alle, die nicht wissen, was eine Kollekte ist, das ist so eine religiöse Handlung. Ja, nee, natürlich nicht. Kommt aus dem Lateinischen von colligere und heißt etwas zusammenbringen. Also damals in der Urgemeinde war es so, dass es eine Gemeinde gab, die nämlich von der alles ausging. Das war die Gemeinde in Jerusalem. Und die hatten sich durch viele Tätigkeiten, die sie gemacht haben, das heißt, sie haben Leute in die Mission geschickt, bis nach Europa haben die Leute versorgt, haben sich um die Witwen und um die Waisenkinder von Jerusalem gekümmert, haben gemeinsam gegessen und haben ihr Leben geteilt und haben das wirtschaftlich nicht so hingekriegt. Und der Paulus, das war einer, der hat vor allem in der heutigen Türkei und bis nach Europa hin Gemeinden gegründet, christliche Gemeinden. Und der hat gesagt, wir machen das, wir machen eine große Sammlung für euch. Und er schreibt an seine Freunde, an seine Gemeinde in Korinth, eine Hafenstadt. Und aus diesem Brief, aus dem zweiten Brief von Paulus an die Korinther, stammt unser Predigtext. Wir sammeln ja auch immer Kollekte. Ich soll immer, Kollekte ist ein schwieriges Wort, wir sagen immer Spende, aber eigentlich finde ich, ist Kollekte auch schön, weil das heißt, man bringt etwas zusammen. Und manchmal bringen wir einen Haufen zusammen. Und manchmal ist auch ein Haufen zusammen, so wie heute. Ja, so ein richtiger Haufen Menschen da. Und das macht uns schon deutlich, dass es gar nicht nur um Geld geht. Und ich will diesen Text gerne auch so lesen und so verstehen und so weitergeben, dass man versteht, dass es nicht nur ums Geld geht, sondern es geht auch um Zeit. Es geht um all das, was du zur Verfügung hast. Und wir haben nicht nur Geld zur Verfügung, sondern wir haben Zeit zur Verfügung, Lebenszeit. Und wir haben Mitgefühl zur Verfügung. Und wir haben Mut. Auch darum geht es, Mut, sich einzubringen oder etwas zu wagen für Gott oder etwas zu wagen für einen anderen Menschen. Ich musste so denken an Menschen, die immer sagen, nee, das will ich nicht, ich will nicht. Das habe ich oft erlebt, wenn wir auf Jugendfreizeit in Österreich waren und wir dann von der Brücke springen sollten. Und der Bergführer gesagt hat, spring mal. Und dann waren viele, nein, ich will nicht, ich will nicht. Manchmal geht uns das vielleicht mit dem Geld auch so. Wir wollen es nicht ausgeben und halten es fest. Und manchmal geht unseren Kindern das so, wenn sie mal auf der Rutsche rutschen sollten. Ich weiß nicht, ob die Eltern das nachvollziehen können. Dann zieren die sich wie die Zicken am Strick und sagen, nee, ich will nicht. Und dabei könnten die das, man weiß das ganz genau. Erster Gedanke für heute, Gottes Geist macht, dass du wollen kannst. Gottes Geist macht, dass du wollen kannst. Und dann wird Paulus ganz konkret und ich lese mal den ersten Satz aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 6. Das aber sage ich euch, wer spärlich sät, wird auch spärlich ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Und darum, ganz einfache Aufforderung, ich bin jetzt nicht hier, um die Kollekte in die Höhe zu treiben. Keiner soll mich heute so verstehen, bitte, ja? Darum geht es mir nicht. Aber Paulus sagt, wenn du viel gibst, wird auch viel aufgehen. Und das betrifft, wie gesagt, nicht nur das Geld. Und die große Verheißung, die Paulus hier ausspricht, ist die, dass das, was du sähst, sich auch vermehren wird. Und wir haben das so in wunderbarer Weise erlebt, als wir gesammelt haben für Shunga, für unser Tansania-Projekt. Mit diesem Geld, was wir hier gesammelt haben, das waren ein paar tausend Euro, das wäre in Deutschland ein Fliegenschiss gewesen bei einer Krankenhausinvestition. Aber in Shunga konnten wir ganze Stationen damit ausrichten, mit dem Geld, was wir hier gesammelt haben. Oder weißt du eigentlich, was die 5 Minuten bewirken können, die du dir Zeit nimmst für einen anderen Menschen? Und weißt du, dass der eine Euro, den du jetzt geben könntest, irgendwann, dass der eine Euro ist, der fehlt, damit das nächste Flugzeug mit Reis und Verbandsstoffen in die Sahelzone abheben kann? Das ist so. Es fehlt nur dein Euro. Denn wenn sich das 100.000 Menschen sagen, es fehlt ja nur mein Euro, dann hebt das Flugzeug ab. Und dann verhungern 50 Kinder ein Jahr lang nicht. Es ist vielleicht, oder es ist, dein Wort, deine Geste an einen Trauernden, die ihn rausreißen und ihm das Gefühl geben, ich bin nicht aussätzig, sondern man spricht noch mit mir, auch wenn keiner weiß, wie er mich anfassen soll. Und es ist dein Lob für einen anderen aus der Familie, aus der Gemeinde, auf Arbeit. Es ist dein einer lobender Satz, der vielleicht für den anderen das Leben bedeutet und ihm das Gefühl gibt, es wird gesehen, ich werde gesehen. Aber, und das sagt Paulus dann in Vers 7, jeder soll so viel geben, wie er sich selbst vorgenommen hat. Er soll es nicht widerwillig tun und auch nicht, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Ich finde das schön. Ich fände das gut, wenn wir ein Christsein leben miteinander, was ohne Druck ist und ohne Zwang und ohne feste Formeln, wie man gefälligst zu sein hat. Und ich sage nur einen Satz dazu, ein Zitat auch von Paulus aus dem gleichen Brief, Kapitel 3. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Denn, sagt Paulus, Gott liebt es, wenn ein Mensch fröhlich gibt. Gott hat dich nicht weniger lieb, wenn du nichts gibst. Aber er liebt es, wenn du fröhlich gibst. Jesus hat mal gesagt, lass deine rechte Hand nicht wissen, was die linke gibt. Fröhlich, einfach loslassen. Aber so fröhlich geben, auch Zeit hergeben und Gefühl hergeben und Vergebung hergeben, kann ich nur, wenn ich aus dem Vertrauen zu Gott lebe, dass mir das nicht fehlen wird hinterher, was ich weggebe. Dass ich das nicht weggebe, ohne dass es mir nicht fehlt. Das ist der zweite Gedanke. Glaube ist ein Wagnis. Und darum wag es. Euer gerechtes Handeln lässt er Ertrag bringen. Er wird euch so reich machen, dass ihr jederzeit freigebig sein könnt. Das ist eine Binsenweisheit. Gibt es irgendjemanden, der BWL studiert hat unter uns? Leider nicht. Schade, sonst hätte ich mir das jetzt mal hier bestätigen lassen, aber ich glaube, das ist auch so einleuchtend. Man kann nur Gewinne machen, wenn man auch investiert. Wer nicht investiert, kann auch nicht gewinnen. Und hier gibt es eine Anlagemöglichkeit mit einer garantierten Rendite. Paulus sagt das, er sagt, euer gerechtes Handeln lässt er Ertrag bringen. Es bleibt nicht ohne Rendite. Was du gibst, kommt zurück. Er sieht, was du tust, auch wenn es kein anderer sieht. Und er sieht, was du gibst, auch wenn es kein anderer merkt. Jesus hat zu seinen Jüngern mal gesagt, wisst ihr, jeder, der etwas verliert für mich und meine Sache, der wird es 100-fach zurückbekommen. Glaubst du ihm das? Und aus eurer Freigebigkeit entsteht Dankbarkeit gegenüber Gott, wenn wir eure Gaben überbringen. Weil ihr euch in diesem Dienst so bewährt habt, werden sie Gott loben. Dein Geben bewirkt etwas. Es bewirkt Dankbarkeit gegenüber Gott. Und das will ich heute am Erntedankfest mal sagen. Ich glaube, dass das der entscheidende Schlüssel zum Glück ist. Dankbarkeit gegenüber Gott oder überhaupt Dankbarkeit. Wer ein dankbares Herz hat, wird die ganze Welt sehen voller Blumen. Und wem die Dankbarkeit fehlt, der kann viel reicher sein, er wird alles voller Disteln sehen. Dankbarkeit ist ein Schlüssel zum Glück. Mach die Augen auf. Da denkt jemand an mich, das werden die fühlen. Ich bin nicht vergessen, wir sind nicht vergessen in unserer Not. Und dann entsteht, sagt Paulus, und das ist ihm das Entscheidende, es entsteht ein Lob Gottes. Und an eurer Freigebigkeit merken sie, dass ihr mit ihnen und allen Gemeinschaft haltet. Das passiert. Gemeinschaft entsteht, wo Menschen bereit sind, zu geben. auch sich zu geben. Wir könnten als Gemeinde, manchmal führe ich hier Leute durch, die sagen dann, Mensch, das ist ja toll. Und ich sage, das liegt nur daran, dass wir viele sind, viele, die Lust haben mitzumachen, viele, die es wagen, sich einzubringen, sich einzusetzen mit ihren Gaben. Und so ist es. Ich musste so denken an manche langweilige Familienfeiern. Also ihr habt sowas ja wahrscheinlich nicht. Aber ich erinnere mich, dass es manchmal die schönsten Momente waren, wenn man beim Abwaschen in der Küche gestanden hat und da waren die besten Gespräche. Dann war die Party am größten, ja, weil alle total ungezwungen waren. Oder am Grill, ja, wenn man unter Männern am Grill stand und so alle machten und rammelten rum und mussten sich verhalten und man selber hat die Würste gedreht und konnte nochmal mit jemandem ein Schwätzchen machen. Das waren die besten Sachen. Es entsteht Gemeinschaft, wenn Menschen bereit sind zu geben. Wer nicht bereit ist zu geben, wird auch allein bleiben. Höre ich raus. Vers 14. Und wenn sie für euch beten, werden sie das voller Sehnsucht tun. Voller Sehnsucht nach euch tun. Denn sie haben erkannt, dass Gott euch in so reichem Maß seine Gnade geschenkt hat. Aus deiner Freigebigkeit entsteht Interesse. Interesse für das, warum du das tust. Ich glaube das. Ich glaube, dass die Kinder in Shunga, die mit unserem Geld zur Schule gehen können, dass die Menschen, die in Shunga ins Krankenhaus gehen und die ihres erleben und andere Menschen, die als Kurzzeitler da hinkommen und mithelfen, mit operieren oder mit Kindern Spaß machen, dass die Menschen in Shunga danach fragen werden. Ich glaube, dass das bei den Menschen sind, die im Winter in die Wärmestube gehen werden, fragen sich, warum machen Christen das? Warum sammeln die das ein für uns? Und jetzt habe ich erlebt, auf einer Jugendfreizeit in Stötze, wir waren gerade letztes Wochenende, waren wir mit den Teenies unterwegs und da fragte jemand am Tisch mich so heimlich, zwei Mädchen fragten mich, sagten, sag mal, kriegt Annegret das eigentlich bezahlt, dass die hier kocht? Ich sage, nee, das macht die so in ihrer Freizeit. Boah. Also die waren ehrlich geflasht, dass sie das in ihrer Freizeit macht. Und die Frage entsteht, warum macht das jemand? Und das gleiche Frage, die versuche, sage ich auch den Eltern immer, wenn wir beim Sommerlager dann die Kinder verabschieden, sage ich immer wieder, danke an die jungen Leute, die eine Woche ihrer Ferien drangeben. Und das bleibt doch nicht unbemerkt. Und der dritte Gedanke, gib mit vollen Händen und vollen Herzen, weil er dir Herz und Hände füllt. Vers 15 ist der letzte Satz. Gott sei Dank für seine Gabe, die so unbeschreiblich groß ist. Ist man als Prediger in ein bisschen einer blöden Situation. Man hat einen Bibeltext, da steht, das ist unbeschreiblich und dann erwarten aber alle, dass man das irgendwie beschreibt. Das ist nicht so einfach. Vielleicht macht ihr einfach die Augen zu und geht mal ans Kreuz und guckt mal ans Kreuz und seht seine Gabe, seht seine Güte, seht, dass ihr geliebt seid. Guck mal auf Jesus, der da hängt für dich. Du bist geliebt, egal ob du ein Kind bist oder erwachsen oder schon ganz alt. Egal ob du gesund bist oder krank bist, du bist geliebt. Und dann guck auf das Kreuz und sieh, dass Gott deine Vergebung erkauft. Sieh auf das Kreuz und erkenne, dass es bei ihm immer einen Neuanfang gibt. Auch nach großem Scheitern darf dein Leben neu beginnen. Und dann blick auf das Kreuz und sieh die Hoffnung, die darin steckt. Eine Hoffnung auf Ewigkeit, dass unser Leben nicht endet. Und dann sieh auf dein eigenes Leben und denke darüber nach, was du alles hast, in welchem Reichtum du schwelgen kannst, jeden Tag. Genug zum Frühstück. Ein Groschen, manchmal sogar ein Schein im Portemonnaie. Ein Dach über dem Kopf. Freie Wahlen heute. Frieden. Sicherheit. Darum sind wir hier. Damit uns bewusst wird, dass wir unendlich viel Grund haben zu danken. Und Lutz wird jetzt was spielen auf der Orgel und ich bitte euch einfach, dass ihr euer eigenes Leben mal durchgeht und euch die Augen öffnen lasst für das Gute, was Gott in eurem Leben getan hat. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.